Ihr alle seid Gott wichtig und ich freue mich, dass wir so viele hier sind. Die Kinder oder einige Kinder haben hier schon Platz genommen, ganz vorne. Wer von den Kindern noch nach vorne kommen möchte, darf das gerne tun, weil hier sind so ein paar Plätze noch frei und ich kann euch das nur empfehlen, weil ihr gebraucht werdet. Ihr seid nicht nur wichtig, sondern ihr werdet tatsächlich gebraucht heute noch. Ihr seid viel näher dran und kriegt alles ganz genau mit. Schön. Die anderen dürfen noch ruhig reinkommen und ihren Platz suchen. Unterdessen fange ich schon mal an, ein paar Informationen weiterzugeben. Und zwar diesen Trailer gerade, den habe ich nicht einfach nur so zur Belustigung, obwohl er sehr lustig war, fand ich. Die Kinder haben mir vorne wenigstens gelacht gezeigt, sondern zusammen ist manches einfach viel besser und macht viel mehr Spaß. Und jetzt weiß ich nicht, diese ganzen Freizeiten und Fahrten, die gemacht werden, ob die von der Gemeinde mit dem Bus gemacht werden oder ob in Fahrgemeinschaften oder jeder einzeln und privat. Aber wir kommen irgendwo zusammen. Und als erstes fahren die Männer zum Steinhuder Meer vom 11. bis zum 13. April. Da ist Rainer Lanzke, Stefan von Dewitz die Ansprechpartner für. Ich weiß nicht, ob ihr noch Plätze habt. Sind keine Plätze mehr da, dann betet für die Männer, dass sie einfach eine schöne Zeit haben. Dann für die Schulkigos und für die Eltern. Für euch, dass ihr Vorfreude habt und für die Eltern als Erinnerung, dass ihr eure Kinder unbedingt noch anmelden müsst. Vom 16. bis 18. Mai auf dem Wartenberg ist Schulkigo. Die Anmeldefrist läuft ab am 28. April. Es sind Osterferien, ihr seid weg, es sind viele andere Dinge zu planen und zu machen. Deswegen jetzt schon die Erinnerung, macht es so schnell wie möglich, meldet eure Kinder an. Ihr wollt doch alle dahin, oder? Oh, ah, ihr wollt dahin, unbedingt. An dem Tag gibt's nichts anderes, außer DFB-Pokalfinale. Gut, also, die Eltern melden die Kinder an und ihr packt eure Koffer schon mal. Dann, es ist noch ein bisschen weiterhin, aber am 22. bis zum 24.8. ist Gemeindefreizeit in Hattingen Haus Friede. Nicht weit von hier, aber man muss sich trotzdem anmelden, man muss die Zimmer buchen. Gemeinde, auf der Gemeinde-Homepage oder im Foyer gibt es Informationen bei jetzt Gabi von Dewitz, heute einfach halt halber, ihr sitzt zusammen, ne? Die Männer bei Stefan, alle anderen und auch die Männer bei Gabi sich anmelden für die Gemeindefreizeit. Es ist von Vorteil, sich zu beeilen, weil es gibt nur noch ganz, ganz wenige Zimmer. Und da ist auch der Anmeldeschluss am 30. April. Also Ferien, macht es vorher, dann verpasst ihr das nicht und ihr kriegt noch euer Zimmer. Alles andere, weil wir haben eine bewegte Gemeinde und eine große Gemeinde und es wird vieles angeboten, steht alles hier im Forum drin. Der liegt auch vorne im Foyer aus. Nehmt ihn euch mit, guckt da rein, sucht euch das aus, was für euch ist, wo ihr euch beteiligen möchtet. Es lohnt sich auf jeden Fall und es sind auch für die Zukunft noch einige Termine da aufgeführt, die zu planen sind. Gut. Lass liegen, nehme ich gleich. Das war meine Brille. Und ich habe so groß geschrieben, dass ich es auch so hoffentlich lesen kann. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was wir letzte Mal, als wir... Oh, dankeschön. Julian, hast einen gut bei mir. Was wir letzte Mal im Gottesdienst, als ihr dabei wart, gemacht haben. Hat einer eine Idee? Könnt ihr euch erinnern? Schwarz-Gelb? Torwand? Fußball. Fußball. Warum? Ein bisschen Fußball haben wir gespielt. War einer von den, die auf die Torwand geschossen haben dabei. Arne, du, ja, du bist auch da, ja. Du hast geschossen, sonst noch einer? Du hast auch noch geschossen? Nee, drei waren es, glaube ich, nur, ne? Drei und Arne. Und habt ihr geübt? Nicht geübt. Hast du geübt? Ja. Nee, vor lauter Schulaufgaben bist du nicht dazu gekommen. Gut. Aber es ging ja um das Üben, um das Trainieren. Ja. Und da hatten wir gesagt, es ist gut, wenn es jemand erklärt, wenn jemand da ist, der einem sagt, wie es funktioniert. Und da haben wir das mit der Schusstechnik gemacht, ne, und noch erklärt, Innenriss, Außenriss. Arne hat auch versucht zu schießen. Hast du geübt? Auch nicht. Hey, warum machen wir das eigentlich hier? Gut, geht natürlich um was anderes auch. Aber da ging es darum, um den Trainer. Jetzt sind wir ein bisschen weiter. Wir gehen in das nächste Quartal. Und da geht es um uns, um dich und um mich auch. Und um uns alle. Um dieses Zusammenspiel. Ich hätte eigentlich gerne jemanden mitgebracht, aber ich möchte von Katrin erzählen. Genau. Ah, es ist ganz schön hell heute. Katrin. Katrin ist kniend die zweite von links. Das ist Katrin. Katrin kommt zu uns zum Sportlerbibelkreis und wie ihr seht, ja, ist sie in ihrem Sportdress. Kann irgendjemand erkennen, welche Sportart das sein könnte? Anhand der Kleidung? Ski? Nee. Rudern. Richtig, Rudern. Da sind Vorkenntnisse. Entschuldigung, du hättest das auch gewusst, ne? Oder wäre knapp daneben gewesen. Ist egal. Katrin rudert. Katrin rudert nicht irgendwo, sondern in Dortmund. Ist auch nicht so besonders. Aber in Dortmund ist was ganz Besonderes. Da trainiert der Deutschlandachter. Und der Deutschlandachter ist das Flaggschiff im Rudern. Soweit komme ich immer noch mit dem Rudern, weil ich habe nur Fußball im Kopf. Aber in den Deutschlandachter kommt man nicht einfach so rein. Da muss man schon viel trainieren und da muss man sich für qualifizieren. Und für die Katrin war das mal ganz schwer. Die hat eigentlich im Ruderachter drin gesessen und hatte gehofft, mit zur Olympiade zu fahren und ist auf dem letzten Drücker rausgeflogen. Und ist nicht mit nach Olympia gefahren. Aber das sieht einfach, Katrin ist wirklich richtig, richtig gut. Die trainiert ab und zu mal in Sevilla, in Spanien, dann ist sie irgendwo in den USA, rudert in London. Alles mit der deutschen Nationalmannschaft. Aber jetzt passiert ganz was anderes. Sie muss sich ja qualifizieren. Das heißt, die qualifizieren sich in anderen Booten. Und da sitzt sie mit ihrer besten Freundin im Zweier. Und im Zweier ist sie richtig gut. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt der Trainer an und sagt, Katrin, pass mal auf, wir müssen die beiden Zweier, die wir haben, splitten. Die müssen wir aufteilen. Du gehst raus, kriegst eine andere und eine ganz andere rudert mit deiner Freundin. Und die waren richtig gut, die beiden im Zweier. Warum macht der Trainer das? Weil er sagt, ich möchte gerne, dass der Achter, das ist das Flaggschiff, das ganz Besondere, das Größte, das Wichtigste, da wo ganz Deutschland drauf guckt und wo man das meiste mit gewinnen kann, möchte ich, dass das beste Boot ist und dafür ist es gut, dass euer Zweier aufgeteilt wird. Und dann kommen da einige Fragen auf. Wie gehe ich damit um? Was tue ich damit? Überleg dir, du machst eine Hausaufgabe mit deiner besten Freundin und die Lehrerin sagt, nee, du nimmst den Hans da aus der letzten Reihe und machst mit dem Hausaufgaben. Und du weißt ganz genau, der ist nix, der ist schlecht, der ist faul, der macht keine Hausaufgaben. Dann findest du das auch nicht toll. Und so ist es Katrin auch gegangen. Und wir haben im Sportlerbibelkreis lange darüber gesprochen, wie gehe ich damit um? Rebelliere ich, sage ich dem Trainer, warum, weshalb, weswegen? Wie bin ich mit meiner besten Freundin, wie gehe ich damit um? Voller Enttäuschung. Wie sehen die anderen mich, wenn ich jetzt auf einmal die Leistung nicht bringe? Und vor allem, schaffe ich es jetzt eigentlich in den Achter, wenn ich mit jemandem ruder, der im Zweier gar nicht so gut ist? Ich werde nicht gesehen. Ich schaffe vielleicht den großen Erfolg nicht. Und vielleicht die nächsten Weltmeisterschaften schaffe ich wieder nicht. Oder die Olympiade. Und das sind Fragen, glaube ich, so habe ich festgestellt, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, die wir alle irgendwo haben. Bei euch im Beruf wird es doch nicht anders sein. Wenn auf einmal gut bewährtes, altbewährtes aufgehoben wird, ich irgendwo anders hingesetzt werde, ich etwas ganz anderes machen möchte. Mir fiel ein, was ist mit den Leuten, die hier immer putzen, die Stühle stellen, die Deko machen? Kein Mensch sieht die. Hat jemand schon mal Danke gesagt? Mich sieht man hier vorne. Und wenn ihr nachher ankommt und mir auf die Schulter klopft und sagt, Tom, hast du es schön gemacht, dann freut mich das natürlich. Dann macht mich das ein bisschen stolz und dann mache ich das nächste Mal genauso gerne wie heute. Aber was ist mit den Menschen, die nicht gesehen werden? Ich hoffe, dass wir Antworten kriegen in diesem Gottesdienst, wie das Zusammenspiel aussieht, wie unser Leben aussieht. Und das wird uns auch in dem nächsten Quartal beschäftigen. Ich möchte zum Anfang mit uns noch beten. Und wer möchte und kann, darf dazu aufstehen. Ja, Vater, ganz herzlichen Dank, dass wir uns heute hier treffen können. Danke, dass wir diesen Raum haben, dass wir ja eine so große Gemeinschaft sind und darauf hören können und wollen, was du zu sagen hast. Und vielleicht hören wir ganz unterschiedlich, und weil wir aus ganz unterschiedlichen Situationen kommen, weil wir ganz unterschiedlich leben und ganz unterschiedliche Gedanken und vielleicht auch Probleme haben. Aber Herr, du kannst mit einem Wort doch alle ansprechen und ja, alle treffen. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du all das, was uns daran hindert, auf dich zu hören, jetzt einfach fortnimmst. Dass du uns frei machst, offen machst, um auf dein Wort und auf all das, was hier heute Morgen passiert, wirklich hören zu können. Und dabei bitte ich dich um deinen Segen jetzt für diesen Gottesdienst. Amen. Thema Zusammenspiel. Finde ich es ganz toll, dass wir einfach Dinge haben, ja, kommt alle rein, ich rede einfach weiter, sucht euch einen Platz, hier vorne sind auch noch einige frei, dann könnt ihr zielgerichtet durchgehen. Finde ich schön, dass wir Dinge in unserem Gottesdienst haben, die einfach Gemeinschaft und Zusammenspiel auch deutlich macht. Wir werden gleich die Segnung vom Elia Joshua unbehend haben. Die Christine hat viele Leute mitgebracht, hat sie mir gestern Abend gesagt, hat mich dann nervös gemacht. Aber ich freue mich einfach, dass du so viel Begleitung hast. Aber wir werden auch nachher die Familie Getschmann vorstellen, die gerne ja in unsere Gemeinde aufgenommen werden möchte. Ihr werdet sehen, ihr werdet sie erkennen, weil sie schon eigentlich voll integriert sind in der Gemeinde und voll mitarbeiten. Aber Arne, jetzt gebe ich dir erstmal das Wort. Ja, hier muss man sich den Weg frei machen.
Ja, der Tom hat uns jetzt schon eine Menge erzählt über Gemeinschaft und gemeinsames Tun. Und das haben wir, glaube ich, schon verstanden. Also wenn man gemeinsam unterwegs ist, dann ist das eine ganz große Hilfe, weil es uns unterstützt, wenn andere mit uns in einem Boot sitzen. Und das ist ja geradezu sprichwörtlich. Ja, und heute geht es um die Kindersegnung. Viele von euch haben wache Erinnerungen daran, vermute ich. Nee, man erinnert sich nicht daran als Kind, dass man mal gesegnet wurde, aber Gott, darauf vertrauen wir ganz fest, erinnert sich immer, wenn wir Kinder segnen, an diese Kinder, auch an euch, die ihr jetzt hier im Gottesdienst mit dabei seid. Und ich freue mich, dass wir heute auch wieder eine Kindersegnung haben. Und wie ihr eben wahrgenommen habt, ist die Christine in Begleitung gekommen. Wir haben uns ja unbehend eben ganz kurz vorne am Eingang gesehen. Und jetzt gerade kam mir so der Gedanke, es wäre ja ganz schön, wenn die Eltern mit nach vorne kommen. Dann und das auch, also die ganze Truppe, sage ich jetzt mal. Ja, das ist jetzt für mich leichter, weil ich nicht weiß, wer dazugehört. Okay, also ich bitte dann die Gemeinde nach vorne. Ja, kommt bitte weiter vor dir. Ja, Christine, grüß dich nochmal. Hallo. Guten Morgen. Hey. Hey. Ja, da sieht man, das ist ein großes Team. Die sind aber nicht alle verwandt, verschwägert und so. sondern das sind Freunde, Eltern, und das ist toll, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und denke ich, gerade auch Christine, für dich ist das ganz wichtig, dass du mit vielen Lieben gemeinsam unterwegs bist, und ihr werdet nachher auch noch weiter feiern. Ganz am Ende, wenn ich es gleich ausgesprochen habe, werden wir zusammen beten. Wir werden gemeinsam das Vaterunser beten, und dazu bitte ich nachher die Gemeinde aufzustehen. Und euch, ich sage euch das schon mal, bitte ich nachher hier alle nach oben zu kommen, dann stellen wir uns nämlich in einem großen Kreis hier gemeinsam auf. Und das soll ausdrücken, dass wir alle gemeinsam unterwegs sind und das super toll ist, wenn wir mit besonders kleinen Menschen gemeinsam in einem Boot sitzen, weil wir alle gemeinsam unterwegs sind. Ja, es geht um den Elia Joshua Unbehend, den wir hier heute segnen. Es geht aber vor allem darum, dass wir damit einem Gebot Jesu nachkommen. Etwas, was Jesus praktiziert hat, nämlich, dass er die Kinder angenommen hat. Das wird uns im Evangelium berichtet, dass Jesus die Kinder annahm. Und zwar in einer Geschichte, die erzählt wird, dass so kleine Kinder auf den Armen ihrer Mütter zu Jesus gebracht wurden. Die Mütter wollten gerne hören, was Jesus zu sagen hat. Und das fanden die Jünger schon ziemlich schlecht, weil die Jünger sagten, naja, das Evangelium, das erklärt man besser den Männern, weil die sind viel schlauer als die Frauen, dachte man früher zumindest. Und Jesus sagt, nein, lass sie zu mir kommen, die Frauen und auch die Kinder, denn gerade für die Kinder steht das Reich Gottes offen. Und Jesus konnte auch ärgerlich werden, und an der Stelle hat er sich geärgert und hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt ihr nie in das Reich Gottes. Dann kommt ihr also nie in den Himmel, denn ganz wichtig ist, dass ihr vor Gott so bescheiden, so einfach, so schlicht werdet, wie Kinder das sind. So wie ein kleiner Elia Joshua, der so an seinem Daumen nuckelt und sagt, wow, ich habe eine super Knapperleiste im Mund. Da kommt immer mehr. Und es ist großartig, dass Gott das schenkt. Jo. Also, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und dann lesen wir im Evangelium, nahm Jesus die Kinder auf den Arm, herzte sie und segnete sie. Und genau das wollen wir hier heute auch tun. Und wir wollen das tun für den Elia Joshua mit einem Bibelwort, das ich ausgesucht habe. Der Herr ist deine Zuversicht, er behüte deinen Fuß, damit du nicht fällst. Der Herr ist deine Zuversicht, lieber Elia Joshua, er behüte deinen Fuß und dein Krabbeln zur Zeit, damit du nicht fällst. Das ist das, was Gott für den Elia Joshua tun will. Das ist sein Versprechen in dieser Segnung. Und in dem Sinne wollen wir ihn Jesus bringen und ihn herzlich bitten, dass er seinen Segen schenkt zu der ganzen weiteren Entwicklung. Und das versuchen wir jetzt einfach. Herr Unbehend, würden Sie das Mikro für mich halten können, wenn ich ihn... Danke. Ja, alles gut.
Wer will das machen?
Ja, das ist in Ordnung.
Ich bitte die Gemeinde aufzustehen.
Elia, du bist gut.
Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, das ist große Freude, den Elia Joshua hier bei uns zu haben im Gottesdienst. Er ist dein Geschenk an Christine, an die ganze Familie, an alle Freunde. Und wir danken dir ganz herzlich, dass du deine Barmherzigkeit erwiesen hast und jeden Tag neu erweist. Wir danken dir für dieses Leben. Wir danken dir für den Elia. Wir danken dir, dass er glücklich im Leben ist, weil er liebende Menschen zur Seite hat. Und so bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass du ihn segnest. Segne du den Elia Joshua mit deinem Frieden. Herr, erfülle dein Wort an ihn, dass du ihn bewahrst auf all seinen Wegen, dass du seinen Fuß nicht gleiten lässt und ihn schützt, dass du seine Hilfe bist, wenn er Hilfe besonders nötig hat. Wir beten auch, Herr Jesus, dass er dich einmal kennenlernt als der Herr und den Gott, der ihn lieb hat, der ihn gewollt hat und mit ihm geht. Herr Jesus Christus, schenke du ihm einmal Glauben an dich und das ewige Leben. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen.
Ja.
Na, alles hast du gut, gut gemacht.
Ne? Ja, ganz gut. Ja. Ja, und jetzt bitte ich euch nach vorn zu kommen. Das ist wunderbar, dass ihr das behalten habt. Wir stellen uns alle mal hier im großen Kreis auf. Wenn ihr einen Schritt zurück.
Die waren schon mal bei mir zu Hause an meinem Geburtstag.
Sagst du das noch?
Nö.
Nee. Die waren schon mal beim Julian zum Geburtstag. Okay, kommt mal hier nach vorne, wir machen einen großen Kreis. Und damit drücken wir aus, wenn wir das Vaterunser beten. Das hat Jesus uns ja gelehrt, dass so sollen wir zu dem Vater beten. Das drückt unsere Gemeinschaft aus. Wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot und sind füreinander da. Und das ist toll, wenn wir uns dazu auch die Hände reichen. Und die Gemeinde, steht bitte auch auf. Auch ihr dürft euch die Hände reichen. Und wir beten gemeinsam das Vaterunser. Achtung, jetzt geht's los. Vater unser im Himmel. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Tschüss. Ja. Danke euch.
Danke.
Wir wollen gemeinsam singen. Und zwar, und das finde ich eigentlich sehr schön, dass es so richtig gut auch passt, Geh unter der Gnade. Und das ist ein Lied, was die Mutter sich von Elia Joshua Christine Unbehend selber gewünscht hat. Und zwar sagt dieses Lied eigentlich das aus, was sie erfahren hat. Und es sagt aber auch gleichzeitig aus, das, was sie sich und Elia Joshua für die Zukunft wünscht. Geh unter der Gnade. Wir sammeln dabei auch die Kollekte ein, die diesmal für die Gemeinde bestimmt ist.
Frieden.
Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Gute Botschaft, gute Worte, wollen wir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in dem einen ein. Gottes Segen, geh in seine Frieden, was auch immer du tust. Geh und deine Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.
Ja, die Familie Getschmann, jetzt dürft ihr nach vorne kommen. Wir werden heute nicht alle durchschaffen, dass alle nach vorne kommen, aber ich freue mich, dass ihr da seid und vor allem, ja, es passt wirklich gut. Es war euer Wunsch, ja, euch vorzustellen. Andi, lauf nicht so weit weg. Ich mach nur euer Wunsch, ja, euch vorzustellen, wenn die Kinder dabei sind, weil ihr Kinder habt, wie man sieht. Und weiß nicht, wer euch alles so kennt, aber der Andi wird jetzt dafür sorgen, dass man euch kennenlernt.
Ja, ich wollte weglaufen und du hast meinen Job schon gemacht. Ich wollte nicht so viel sagen. Ihr seid schon 2 Jahre oder mehr in der Gemeinde, ja?
Ja.
Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Vielleicht will ich doch was sagen. Du machst mit Musik mit. Und Sandra, du bist in der Kigo beschäftigt. Und vielleicht könnt ihr euch ein bisschen näher vorstellen.
Ja, also hier stehen 4 von unserer 5-köpfigen Getschmann-Bande. Der Finja war das zu peinlich, hier oben zu stehen. Also ich bin der Gerd, der Nevio, die Line und die Sandra. Und wie man sieht, haben wir schon so ein bisschen unseren Platz gefunden. Die Sandra im Kindergottesdienst, Andy hat gesagt, ich mache ein bisschen Musik. Wir kommen seit ungefähr 2,5 Jahren hier in die Gemeinde und irgendwann sagte Sandra zu mir, es wird Zeit, dass wir auch Mitglied werden, auch, ich sag mal, dazugehören. Ich habe da noch ein bisschen länger gebraucht, wie das bei Männern oft so ist. Und ja, hab mich dann aber nicht nur dazu durchgerungen, sondern wirklich auch darauf gefreut auf diesen Tag. Und ja, insofern freue ich mich, dass wir jetzt heute hier stehen und irgendwann auch aufgenommen werden.
Und das wird geschehen in 2 Wochen beim Abendmahls Gottesdienst am Karfreitag. Die Getschmanns.
Willkommen, liebes Publikum, verehrte Zuschauer, wir haben heute wieder eine neue Ausgabe unserer fantastischen Quizshow. Wer erkennt den Christen? Applaus, Applaus! Und wir begrüßen unsere Kandidaten, Kandidat Blau, gefolgt von Kandidat Rot. Applaus für unsere Kandidaten! Herzlich willkommen, Kandidat Blau, Kandidat Rot. Wenn man zwei so Kandidaten sieht, so dynamisch, so ja erfolgreich, wie sie hier hinkommen, kann ich mir nur denken, dass ihr euch gut vorbereitet habt.
Ja.
Das ist ja super. Dann können wir gleich starten mit unserer ersten Runde. Und zwar der Bettler. Okay, Person A bitte. Ja, und dann Person B. Und weiter mit Person C. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, liebe Kandidaten, es wird richtig schwierig und knifflig. Wer war hier der Christ? Der junge Mann, der an dem Bettler so uninteressiert vorbeiging und lieber in sein Handy schaute? Oder der nette Herr, der den Bettler so freundlich begrüßt hat? Oder war es gerade diese Person C, die Dame? Das ist die Frage. Knifflig, spannend. Ich sage nun zu unseren Kandidaten, der Countdown läuft! Jawohl, schauen wir mal, wie unsere Kandidaten sich entschieden haben. Kandidat Blau, Sie haben sich für Person A entschieden. Warum?
Also, das ist ganz einfach. Person A hat den Bettler völlig ignoriert und gezeigt, dass sein Verhalten nicht korrekt war. Nur so wird er zum Denken angeregt und kann sich ändern.
Ein sehr interessanter Gedankenansatz, muss ich sagen. Aber Kandidat Roth, Sie haben sich für Person B entschieden. Warum das denn?
Ich sehe das ja ganz anders als Kandidat Blau. Für mich ist B der Christ. Ich meine, er ist dem Bettler so freundlich begegnet und Christen sind doch immer freundlich.
Okay. Ich muss sagen, ein spannendes Ergebnis und es bleibt spannend. Wir gehen nämlich jetzt weiter in die nächste Runde und schauen uns den Sprayer an. Person A, bitte. Ja, danke. Person B. Vielen Dank. Und Person C. Ja, wenn das jetzt nicht spannend ist, wer war in dieser Runde der Christ? War es Person A, die wieder lieber auf ihr Handy schaute und das ganze Gesprayte gar nicht so interessant fand? Oder war es Person B, der Herr, der ihn so freundlich zurechtgewiesen hat? Oder gar Person C, die Person C, die ihn gleich bestraft hat und besprüht hat? Das wird spannend. Ich sage einfach, Der Countdown läuft! Oh, da schauen wir mal, wie unsere Kandidaten gewählt haben. Fangen wir diesmal mit Kandidat Rot an. Sie haben sich für Person C entschieden. Das erklären Sie uns mal.
Für mich ist Person C der Christ. Ich meine, diese Person hat so beherzt eingegriffen und hat den Bettler direkt bestraft. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Das ist ja schon ein guter biblischer Hintergrund. Aber Kandidat Blau, Sie haben sich für Person B entschieden. Warum?
Also, für mich war Person B der Christ. Er hat dem Bettler gezeigt, dass sein Verhalten nicht gut war. Doch der Sprayer hat nicht auf ihn hören wollen. Und so hat sich die Person eben ganz richtig verhalten und ist einfach weitergegangen.
Okay, auch nachdenkenswert. Aber wir kommen nun, damit es spannend bleibt, liebes Publikum, meine Damen und Herren, liebe Kandidaten, zur nächsten Runde, der Popel. Wer kennt sie nicht? Diese popelnden Kinder, immer den Finger in der Nase. Ekelig. Ah. Person A, bitte. Danke, dann Person B. Person C, danke. Vielen Dank. Aber nun sind wieder unsere Kandidaten gefordert. Ich sage gleich mal, na, ich sage es lieber nicht, ich wollte mal tippen, wie ihr, aber es bleibt spannend. Wer war denn nun der Christ? Person A oder Person B, die das Kind zurechtgewiesen hat, oder Person C, die gleich mitgepopelt hat und gezeigt hat, wie man die schön weit wirft? Der Countdown läuft! Ja, wie haben Sie sich entschieden? Kandidat Blau hat sich für Person B entschieden. Warum das?
Ich denke, dem Kind musste hier einfach nur gezeigt werden, warum Popel nicht gut ist. Die Person war so freundlich und verständnisvoll. Nur so kann das Kind sich ändern.
Ein ganz interessanter Gedanke. Und was für ein Gedanke hat Kandidat Rot dazu bewogen, Person C zu wählen?
Für mich ist Person C der Christ. Ich meine, diese Person war hier vorbildlich und hat gezeigt, wie es richtig geht. Und Christen sind doch immer ein Vorbild.
Ganz interessant. Liebe Zuschauer, liebes Publikum, Sie sehen, es bleibt spannend. Es bleibt so spannend. Völlig unterschiedliche Meinungen. Wie es weitergeht und wer hinterher recht hatte, das sehen Sie nach der Werbung.
Herrlich. Ganz herzlichen Dank an die Theatergruppe. Ihr zeigt uns eigentlich immer wieder, dass man im Gottesdienst richtig fröhlich sein kann und dass man lachen kann. Aber das wirft natürlich auch Fragen auf. Was ist jetzt eigentlich der richtige Christ? Wie ist ein richtiger Christ? Denkt an Katrin, wie sollte sie sich verhalten? Wie popeln richtig geht, ist was anderes. Aber ich hoffe mal, dass wir darüber ins Nachdenken kommen und vielleicht auch nachher Antworten bekommen, wenn die Erwachsenen die Predigt hören und die Kinder vielleicht im Kigo, wo ihr gleich in eure Gruppen hingeht, auch was hört. Wie verhalten wir? Was sagt uns die Bibel dazu? Was sagt Jesus uns, wie wir uns verhalten sollen, wie wir leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen? Eine ganz spannende Frage, weil jeden Tag neu, ja, ist das eine Herausforderung für uns. Ihr dürft jetzt gleich rausgehen und das machen wir, wie wir das immer machen, mit dem Segenslied. Der Mittelgang bildet den Tunnel. Die Musiker kommen schon nach vorne. Genau. Alle dürfen aufstehen. Und wenn das Lied anfängt, setzen die Kinder sich erst in Bewegung. Erst wenn das Lied anfängt. Genau. Nehmt den Arne aber nicht mit, den brauchen wir noch hier.
Alles klar? Okay, danke. Glaube bewegt, einander begegnen, unauffällig fromm statt religiös provokant. Also das mit dem Popeln fand ich relativ provokant, habe aber gelernt, auch darin steckt ein religiöses Element, denn Christen sind ja immer Vorbilder. Und in dem, was man vorbildlich gut kann, teilt man natürlich den Lernbegierigen gerne mit. Einander begegnen, die Luft brennt, der Werbeblock ist vorbei und wie sieht dein Ergebnis aus? Vielleicht habt ihr in Gedanken mitvotiert bei diesem tollen Sprayen und vielleicht hast du so überlegt, wenn ich mal so einen Sprayer erwischen würde, so richtig des Nachts, dann würde ich die Dose nehmen und ihn von Kopf bis Fuß einsprayen. Vielleicht hast du das gedacht, weil du dich schon immer geärgert hast über diese Sprayer, wenn man morgens an der Hausfassade oder abends nach Hause fährt, an der Hausfassade vorbeikommt, ist die schön sauber und des nächsten Tages ist sie voll gesprayt. Wir haben hier auf dem Körner Hellweg auch so ganze Hauszeilen, die sind ständig neu verziert mit irgendwelchen Spray-Einlagen. Und der ein und andere wird sich darüber schon geärgert haben und sagen, ja, wenn man das an meinem Haus tun würde, dann würde ich aber richtig sauer. Und dann wäre ja diese Frage richtig spannend. Wie verhält sich denn der Christ an dieser Stelle? Zurücknehmend, freundlich, liebartig. Ja, ist wirklich schöne Kunst und vielleicht könnte sie hier noch einen Strich mehr hin machen oder so. Aber vielleicht eben auch ganz anders. Vielleicht habt ihr den Gedanken mitvotiert und vermutlich fehlte euch die optimale Lösung. Aber ernsthaft, woran erkennt man denn den Christen? Dazu will ich die Predigt halten und dazu habt ihr einen Bibeltext, den ihr in Händen haltet, ausgedruckt aus dem Matthäusevangelium. Wir bewegen uns ja in diesem Jahr in der Bergpredigt und auch dieser Text ist der Bergpredigt entnommen. Und dem ist eine Seligpreisung vorausgesetzt, vorausgestellt und danach einige Bibelworte Jesu. Freuen, sagt Jesus in seiner Seligpreisung, freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Und vielleicht hat der Sprayer eben gedacht, die junge Frau, die so beherzt zur Dose griff, ich werde jetzt mal den Willen Gottes durchsetzen. Gerechterweise, das ist Unrecht und ich sorge für Ordnung. Freuen dürfen sich alle, sagt Jesus, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Bis hierhin gelesen könnte die Seligpreisung Jesu in der ein oder anderen Verhaltensweise entdeckt werden. Die Argumente, das Für und Wider, haben wir von den netten Kandidatinnen Blau und Rot gehört. Die Argumente sind ausgetauscht. Aber die Seligpreisung Jesu geht weiter und erst durch ihren Schluss wird sie eindeutig. Freuen, sagt Jesus, dürfen sich alle selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes oder die hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt, Gott wird ihren Hunger stillen. Dieser Nachsatz, Gott wird ihren Hunger stillen, ist entscheidend. Glaube bewegt, einander begegnen. Als ihr hier hereingekommen seid, war etwas anders. Habt ihr eine Idee, woran ich denke? Mal schauen, wie aufmerksam ihr so in Gottesdienst einströmt. Also es war nicht an der Decke. Es war tiefer gelegen. Das war anders als sonst. Irgendwelche Gebote. Es war auf dem Boden liegend. Kommt jetzt irgendjemand was in den Sinn? Ja, Teppich. Wunderbar. Einer hat es mitgekriegt, finde ich gut. Denn wir haben dort ja als Läufer einen völlig neuen Läufer ausgelegt, nämlich den Läufer von geistlichem Wachstum, Thema unseres letzten Quartals. Und den haben wir dort hingelegt, um euch visuell zu vermitteln, von grün schreiten wir fort zum Ocker. Und da ist die Frage, wem ist das neue Plakat an der Hauswand aufgefallen? Das waren jetzt schon 5, gut. Und das ist das, was wir uns überlegt haben, nämlich, dass wir in diesem Jahr von einem Quartal zum anderen gehen, unser Thema, nämlich Glaube bewegt, ausdrücken, geistliches Wachstum, erste Quartal, zweite Quartal, Glaube bewegt. Und dazu, und da hoffe ich jetzt doch, gab es mehr, die das doch irgendwie registriert haben, es gab wieder eine Postkarte, auf euren Plätzen liegend und die hat eine andere Farbe. Das nur so als Erinnerung. Wir kommen auf die Karte nachher nochmal zu sprechen. Also, auffälliger Fußläufer im Foyer, die Themenschwerpunkte wechseln sich ab vom geistlichen Wachstum, gelangen wir heute zum nächsten Thema für die nächsten 3 Monate. Da werden wir uns mit der Frage befassen, Glaube bewegt, einander begegnen. Wie geschieht das? Das, was wir im Anspiel gesehen haben, handelt ja davon. Wie begegnen wir einander? Wie begegnen wir einander in unserem normalen Lebensumfeld und wie begegnen wir einander hier in der Gemeinde? Auf welcher Grundlage wollen wir das tun? Das, was Jesus hier beschreibt und was er sagt, diese Worte von ihm in der Bergpredigt gesprochen, richten sich an Menschen jüdischen Glaubens, überwiegend auf jeden Fall. Das waren seine Zuhörer. Und diese Menschen gingen gemeinsam in die Synagoge. Und zu ihnen spricht er, sie spricht er an. Und davon lesen wir in den Seligpreisungen und in der ganzen Bergpredigt. Also, wie wollen wir einander begegnen? Und auf welcher Grundlage wollen wir das tun? Unsere Vision, ein Licht in Dortmund, verstehen wir ja in diesem Sinn. Als einzelner Christ und als Gemeinde möchten und können wir Zeichen setzen, wollen wir Licht ausstrahlen, Hilfe anbieten, ein Stück gelingender Gemeinschaft vorleben. Die Hoffnung der Welt sind wir und ist die Gemeinde damit allerdings nicht. Gott, so lesen wir in der Seligpreisung, Gott wird seinen gerechten Willen auf der Erde durchsetzen und er wird den Hunger und den Durst danach stillen. Das ist die Hoffnung aller zum Glauben an Jesus Christus und von ihm gerufenen Menschen. Das ist die Hoffnung dieser Welt. Im 1. Timotheus 1, Vers 1 können wir das nachlesen. Christus ist die Hoffnung der Welt. Christus ist die Hoffnung der Welt. Nicht du und auch nicht die Gemeinde. Warum ist mir das wichtig zu sagen? Weil wir mit diesem Thema in diesem Jahr auch theologische Basis, Grundwissen vermitteln wollen. Und für die Lehre von Gemeinschaft und Gemeinde ist es wichtig, was wir uns heute im Gottesdienst ansehen. Mit dem Jahresthema Glaube bewegt, schauen wir uns also biblische Grundlagen an, schauen wir uns die Basis unseres Glaubens an. Und dazu gehört, dass sich alle Hoffnung, dass sich die Erlösung von Leid und Schuld, dass sich also das Heil auf Christus gründet, das ist ein biblischer Basissatz. Christus ist die Hoffnung dieser Welt. Christus ist die Hoffnung auf Erlösung. Er ist das Versprechen, von Leid und Schuld befreit zu werden. Warum ist das wichtig? Wollten wir die Hoffnung für die Welt von uns ableiten, mündet das unweigerlich in Überforderung des Einzelnen. Das haben wir schon in dem Theaterstück gemerkt. Wie verhält sich denn ein Christ? Was vermittelt denn jetzt hier die Hoffnung? Was ist denn das christlich richtige Verhalten? Wir haben gemerkt, es gab zwei, drei Lösungen, aber die unsere war vielleicht nicht dabei. Wollten wir also sagen, so oder so oder so ist es richtig, dann wären wir genötigt, uns so oder so oder so alle zu verhalten. Und wenn wir dann die Vorstellung hätten, so ist es richtig und nicht anders, dann würden wir einander damit auch überfordern. Dann schallt die große Glocke überlaut, an die wir alles hängen, was uns als eigener Vorzug erscheinen mag und als Mangel des anderen. Und davon spricht Jesus, wenn er sagt, hütet euch, eure Frömmigkeit vor dem Menschen zur Schau zu stellen. Und das ist diese überlaute Glocke, die da schellt und klingt, weil wir unseren eigenen Vorzug, unser eigenes Urteil für das einzig richtige Verhalten halten. Als Christen können wir Licht sein und als Christen wollen wir Hoffnung stiften. Aber wir sind und wir werden die Hoffnung der Welt niemals sein. Wir können Zeichen setzen, wir können zum Guten in der Welt beitragen, aber die Hoffnung dieser Welt ist Jesus allein. Das ist sein Segen und wer das festhält, den preist der selig, der darf sich freuen. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor dem Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr vor eurem Vater im Himmel zu erwarten. Im Predigttext spricht Jesus die Gemeinschaft glaubender Juden an, sagte ich, Menschen also, die die Synagoge besuchten. Und er tadelt das Verhalten der provozierend frommen Pharisäer. die ihre Gottesbeziehung und ihren Eifer für den Glauben vor allen Leuten herausstellen. Er tadelt das Verhalten derer, die Almosen geben und von allen gesehen werden wollen. Er tadelt das Verhalten derer, die in der Öffentlichkeit beten und das quasi so als die Selbstdarstellung von sich betrachten. Und er betadelt das Verhalten, das wir in der Einführung hörten eben, dass wenn wir nur auf das sehen, was öffentlich in der Gemeinde geschieht und das, was im Hintergrund bleibt, übersieht. Dabei geht es ihnen, den Getadelten, geht es ihnen nicht um Gott, sondern um das eigene Image und auch darum, die anderen zu demütigen, indem sie sich selbst zum Maßstab setzen. Und dass das auch der christlichen Gemeinde naheliegt, verdeutlicht ihre Gemeinschaft. Denn Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, Gemeinde ist keine menschliche Möglichkeit. Ich habe eingangs von dem Logo gesprochen und wir schauen uns dazu ein Bild an. Das ist das Logo, das wir gewählt haben. Aber vielleicht merkt ihr schon, nee, das ist es irgendwie doch nicht. Wenn ihr euch das mal anschaut und eure Postkarten jetzt mal zur Hand nehmt, dann seht ihr da zwei Personen abgebildet. Und aufgeschrieben auf dieser Karte sind einige Dinge, die zu christlichem Leben dazugehören. Nämlich zum Beispiel Hoffnung, Akzeptanz, Perspektive, Kompetenz, Liebe, Freundschaft, Zuhören geben, zuhören können, wahrnehmen, annehmen. Vielleicht entdeckt ihr noch weitere Worte auf dieser Karte. Und insofern könnte man jetzt ja fast die Predigt aufhören und sagen, also das ist unser Logo, Glaube bewegt, einander begegnen. Wir zwei, du und ich, sind unterwegs und wenn wir all das beherzigen, ist das christliche Gemeinde nach dem Neuen Testament. Aber es gab einen zweiten Entwurf und den möchte ich euch jetzt zeigen. Und schaut mal, wo der Vergleich ist im zweiten Bild. Da ist was passiert. Und vielleicht habt ihr das wahrgenommen, dass nun dieses Bild die zwei doch anders darstellt. Und zwar erkennt man jetzt auf diesem Bild quasi eine dritte Person. Zwischen den beiden dunkel gesetzten Personen steht eine weiße, eine helle Gestalt. Seht ihr es? Und das war in dem ersten Entwurf nicht drin und im weiteren Nachdenken rüber kam mir der Gedanke, das zeigt nicht das, was christliche Gemeinde wirklich abbildet. Wenn nämlich die dritte Person in der Symbolik, wenn also Christus fehlt in der Gemeinschaft, wenn er nicht erkennbar ist, als das Licht dieser Welt, als die Hoffnung für diese Welt, dann ist unsere ganze christliche Gemeinschaft nicht viel anders etwas als ein Club, als ein Verein von Menschen, die sagen, wir wollen es mal miteinander versuchen und uns gut verstehen. Dietrich Bonhoeffer schreibt, christliche Bruderschaft ist kein Ideal, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Christliche Bruderschaft ist kein Ideal, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Damit will Bonhoeffer ausdrücken, dass dieses Bild, das wir eben sahen, nur dadurch vollständig wird, dass die dritte Person, dass Christus also in unserer Mitte ist. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Das Abendmahl macht das ganz deutlich. Indem wir einen Brotleib brechen, haben wir alle an dem einen Leib unseres Herrn Jesus Christus Anteil. An dem Herrn, der sein Leben für uns gegeben hat, der für uns am Kreuz starb. Also das ist das Bild des einen Leibes, der einen Gemeinschaft, die aber nur dadurch zustande kommt, dass Christus in unserer Mitte ist. Dass er uns zusammengeführt hat durch sein Opfer, das jedem von uns gilt. Und damit ist diese Gemeinschaft auch offen für alle weiteren Menschen, die sich Jesus Christus anschließen wollen, und zwar ihm zuerst. Und wer sich Jesus anschließt, der kommt dann der Gemeinschaft glaubender Christen hinzu. Aber das Entscheidende
ist die Bindung an Jesus. Die Gemeinde findet sich nicht zusammen, weil sich darin alle gut miteinander verstehen. Da musst du wahrscheinlich gar nicht so weit zurückdenken und sagen, naja, mit ihm oder ihr habe ich mich so toll nicht verstanden. Und also zusammen, da wer weiß was gestalten, nee, das ist auch nicht so mein Ding. Und das ist auch vollkommen okay, denn wir sind nicht miteinander unterwegs, weil wir uns alle super verstehen, sondern weil uns Jesus als Christen zusammengestellt hat. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 47. Da heißt es, nach dem Pfingstereignis, täglich tat der Herr seiner Gemeinde Menschen hinzu. Täglich tat der Herr Menschen seiner Gemeinde hinzu. Und zwar deswegen, weil er ihnen begegnete, die Menschen zum Glauben kamen und dadurch in die Gemeinde eingefügt wurden. Da steht nicht, täglich hatten Leute die Idee, Mann, der Gemeinde schließe ich mich an, die finde ich ja irgendwie peppig und toll. Wir haben das eben wahrgenommen in der Aufnahme von Getschmans, die Ankündigung ihrer Aufnahme, die wir in einer Abendmahlsfeier, das haben wir auch gesagt, besiegeln, genau aus diesem Gedanken. Der Herr ruft Menschen zum Glauben und er tut sie seiner Gemeinde hinzu. Es ist wunderbar, dass wir uns verstehen. Manchmal beobachte ich das im Foyer, wie sich einzelne von uns in die Arme nehmen und irgendwie ist das sehr herzlich, das ist sehr freundlich und das ist schön. Und ich plädiere dafür, dass ihr das weiter tut. Ich plädiere dafür, dass wir uns unsere Zuneigung, unsere Sympathie, unsere Freundschaft zeigen. Dass wir aber gleichzeitig auch immer im Kopf haben, Christus hat mich der Gemeinde hinzugefügt. Und ich bin hier nicht, weil es alles so schön ist und so klasse und ich mich mit allen gut verstehe, sondern weil Jesus mich hineingestellt hat in diese Gemeinschaft. Noch einmal Dietrich Bonhoeffer, christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus, sagt er. Er schafft und begründet diese Gemeinschaft und durch unsere Bindung an Jesus als Herrn hat diese Gemeinschaft Bestand. Christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft durch Jesus Christus. Gemeinde ist keine menschliche Möglichkeit, sondern das, was Jesus geschaffen hat. Dietrich Bonhoeffer, der ein oder andere weiß es vielleicht, gründete ein Predigerseminar. Und dort gab es, wie in jeder menschlichen und in jeder christlichen Gemeinschaft, untereinander Spannungen. Und deshalb schrieb er ein kleines Bändchen, Bonhoeffer, das heißt gemeinsames Leben, das kannst du in jeder Bibliothek, Bücherei kaufen. Und das ist so eine Art christliche Hausordnung für dieses gemeinsame Leben dieser Brüder, dieser Predigerbrüder. Und dieses Bändchen, diese Hausordnung bestand und besteht nicht in der Listung bestimmter Verhaltensregeln oder genauer Vorgaben eines Tagesablaufs, wie man das zum Beispiel jetzt aus Klosterregeln kennt. Bonhoeffers Gemeinschaftsregeln hat einen zentralen Punkt und den führt er in diesem Bändchen aus und das ist sehr lesenswert. Er fragt, worin besteht denn unser Heil? Unsere Seligkeit, worin besteht unsere Gerechtigkeit? Und er gibt die Antwort in Jesus Christus, der uns Heil, Seligkeit und Gerechtigkeit zuspricht. Er spricht es uns zu, so wie er dir Vergebung deiner Sünden zuspricht, so wie er dir zuspricht, dass du einmal in seinem Reich mit ihm leben wirst nach deinem Tod. Es ist seine Zusage und auf diese Zusage ist Verlass. Auf unsere Zusagen ist nicht so sehr Verlass. Wir können einander alles Mögliche versprechen, aber wir wissen alle aus unseren menschlichen Begegnungsfeldern, der Text ist schnell gesagt, das Leben entsprechend gestaltet, nicht so einfach. Gemeinde ist also Jesu Möglichkeit. Noch einmal Bonhoeffer, was einer als Christ in sich ist, also das, was du in deinem Wesen bist, mit deiner Charakteranlage, mit dem, wie du bist und wie du dich auch selber findest, wie du dir vielleicht auch selber gefällst, Was einer als Christ in sich ist, vermag unsere Gemeinschaft nicht zu begründen, sondern was einer von Christus her ist, ist für unsere Bruderschaft bestimmend. Bonhoeffer plädiert also dafür, dass wir einander nicht voreinander groß tun, wie Jesus das in den überlieferten Text sagt. Nicht, dass wir Frömmigkeitsstile prägen und zeigen voreinander und uns damit wichtig geben oder für besonders halten. All das ist irrelevant. Entscheidend ist, dass wir uns erkennen als solche, die Christus gerufen hat. Das, was er für mich ist, was er für dich ist, das ist für unsere Bruder- und Schwesternschaft bestimmend. Unsere Gemeinschaft, sagt Bonhoeffer, besteht allein in dem, was Christus an uns beiden getan hat. Gott, sagt Jesus, sieht in das Verborgene, nicht auf selbst dargestellte Größe. Das lesen wir in dem Vers 3. Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Und Vers 5, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich, damit sie von allen gesehen werden. Damit zielt Jesus nicht auf eine Einschränkung des freien oder öffentlichen Gebets ab, sondern es ist Zurückweisung eines Gebets, das auf die Bewunderung und das Ansehen anderer Menschen hofft. Wissen wir uns von Gott selbst angesehen? Wissen wir, dass er uns in die Gemeinschaft dieser Glaubensgemeinschaft, dieser Gemeinde hineingestellt hat? Dann wissen wir auch, dass wir zu Recht hier sind. Nicht, weil wir selbst was vorzuweisen hätten, sondern weil Christus uns hinzugetan hat, hineingestellt hat in diese Mitte. Der Gemeinschaft von Christen ist es unangemessen, sich vor anderen mit dem eigenen Glauben groß zu tun. Bonhoeffer sagt, wer mehr haben will als das, was Christus zwischen uns geschaffen hat, der will nicht christliche Bruderschaft. Wer mehr haben will als das, was Christus zwischen uns geschaffen hat, der will nicht christliche Bruderschaft. Manchmal nehme ich das so wahr zwischen den Zeilen, dieses Gefühl, genügen wir denn als Gemeinde und als Gemeinschaft? Und müsste da nicht eigentlich noch viel mehr sein? Müssen wir vielleicht nicht viel inbrünstiger zueinander stehen, viel stärker nach auswirken, viel intensiver unser Christsein leben? Das war das Thema des letzten Quartals. Wir haben gesehen, geistliches Wachstum ist ein beständiger, fortschreitender Prozess mit Rückschritten und Vorschritten. Und dies bleibt unser Thema durch das ganze Jahr. Es ist ja nicht so, dass sich dieses Thema geistliches Wachstum nun ablöst durch ein neues Thema, einander begegnen, und das erste können wir getrost vergessen. Sondern das eine fügt ins andere. Das Ganze gehört zueinander. Auch die Mission, die wir uns dann im nächsten Quartal ansehen werden, also der Wunsch und das Bemühen, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, all das gehört zusammen. Aber Bonhoeffer sagt, wer mehr haben will als das, was Christus zwischen uns geschaffen hat, der will nicht christliche Bruderschaft. Der trägt in die christliche Bruderschaft unklare, unreine Wünsche ein. Und etwas von diesen unklaren, unreinen Wünschen ist, dem anderen zu vermitteln, wärest du wie ich, wärst du gut. Schau mein Almosen an, mein Gebet, meine Haltung. Schau das alles an und du weißt, wie ein Christ zu sein hat. Unklare, unreine Wünsche. Im Bild Christus steht verbindend zwischen uns. In diesem Bild, das wir eben sahen, unser Logo, das an der Wand draußen hängt. Christus steht verbindend zwischen uns. Diese dritte Person ist entscheidend. Er steht verbindend zwischen uns, indem er uns zusammenführt. Er steht aber auch beschützend, also regulierend, klärend vor uns, vor dir, vor mir. Mit anderen Worten, du kannst den anderen nicht ansehen, ohne Christus in ihm zu sehen. Des Herrn Licht fällt auf jeden von uns, auf dich, auf mich. Und durch dieses Licht stehen wir im Licht. Und deshalb dürfen wir einander menschlich herausfordern, aber nicht geistlich provozieren, so wie dies hier Jesus beschreibt. Und das führt mich zum letzten, unauffällig fromm statt religiös provokant. Drei Aspekte benennt Jesus: das Almosen geben, wir würden sagen das Spenden, das Gebet und das Fasten. Alle drei sind Bestandteile jüdischer Frömmigkeit, und zwar zentrale Bestandteile. Und sie sind auch zentrale Bestandteile christlicher Gemeinschaft. Alles drei sind auch Bestandteile geistlichen Wachstums. Die beiden Felder, die wir in aufeinanderfolgenden Quartalen thematisch uns anschauen, gehören in der Glaubenspraxis zusammen. Sie stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander. Und selbstverständlich ist Jesu Kritik keine Ablehnung dieser christlichen Basisthemen. Jesu Kritik erfahrt eine geistliche Haltung und geistliche Übungen da, wo sie zum frommen Gehabe mutieren, wo sie zur Anklage werden an die anderen. Dieses Mehr. Dabei stehen diese drei genannten Punkte natürlich auch nur exemplarisch für anderes. In der Gemeinde, aber auch nach außen zu den Nichtglaubenden hin gilt, es anders zu überzeugen als durch die Darstellung eigener Vorzüge oder das, was man dafür hält. Und das heißt, so habe ich es formuliert, unauffällig fromm statt religiös provokant. Fromm sein ist eine prima Sache, weil Jesus Herr deines Lebens ist, wollen wir ihm nachfolgen. Das meint ja das Gleiche. Und wenn wir einander begegnen, dann ist das freundliche Wort etwas ganz praktisch Hilfreiches. Aber dieses freundliche Wort ist unauffällig fromm, denn du sagst ja nicht: Hallo, ich sag dir jetzt mal was ganz Nettes. So nett. Und hast es jetzt gemerkt, wie nett ich bin? Wir gehen ja auch nicht aufeinander zu und sagen: Du, ich gebe etwas für die Gemeinde. Und ich gebe nicht wenig für die Gemeinde. Ich gebe eigentlich ganz schön viel für die Gemeinde. Also wenn ich es mir richtig überlege, gebe ich am allermeisten für die Gemeinde. Und ich stelle mal einen Antrag beim Kassierer, dass er das nächstes Mal da anwirft, damit das jeder sieht. Aber wir verstehen vom christlichen Prinzip her auch Gemeinde und Gemeinschaft, dass wir alle, die wir diesem Leib zugehören, etwas geben sollten, damit der Gemeindeleib leben und Gestalt werden kann. Das ist nichts, was wir voreinander plakatieren, aber das ist etwas, was wir einander sagen dürfen und sagen wollen. Beteilige dich mit deinen Gaben an dieser Gemeinde. Auch das ist ein Teil geistlichen Wachstums, etwas, was dazu gehört, dass wir wachsen, gestalten, gemeinsam diesen Leib, diesen sichtbaren Leib der Gemeinde gestalten. Wir werden einladende Gesten ausdrücken. Auch das ist unauffällig fromm, genauso wie das Geben unauffällig fromm ist. Wir wollen hinschauen aufeinander, Acht geben aufeinander. Wir wollen auch über das ein und andere hinwegschauen, nicht? Man muss nicht jedes Mal, wenn die Suppe angebrannt ist in der Küche, hingehen und sagen: Na, du Depp, hast du es wieder anbrennen lassen. Das kann man sich sparen. Ich meine, das kriegt ja jeder auch mit. Und mir ist das schon wichtig und ganz im Ernst, dass wir doch über das ein und andere, den ein und anderen Mangel auch mal hinwegsehen. Auch das ist ein Ausdruck geistlichen Wachstums von Güte. Denn indem ich alles markiere, jeden Fehler groß an die Glocke hänge, erniedrige ich den anderen und stelle mich selbst vielleicht über ihn. So könnten wir jetzt also fortfahren in der Praxis. Das könnt ihr aber auch in euren Hauskreisgesprächen bedenken, wenn ihr also darüber weiter reden wollt. Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die Scheinheiligen. Bei allem, was ihr in seinem Namen tut, sagt Bonhoeffer, Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Träumerei, von der hier Bonhoeffer spricht, das ist so, unsere Gemeinschaft im Predigerseminar damals müsste ganz anders sein. Und diese Träumerei gibt es auch in der Gemeinde. Die müsste eigentlich ganz anders sein. Bonhoeffer sagt, solche Träumerei macht stolz und anspruchsvoll. Und darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden, als die, die viel empfangen voneinander durch das gemeinsame Leben, das Christus uns geschenkt hat. Und in dem Sinne, denke ich, ist es toll, einander zu begegnen, so wie Jesus es uns vorgelebt hat, weil er die Mitte ist, die entscheidende Person in unserer Mitte. Amen.
Wer erschuf das Universum? Wer das Leben in der Welt? Wer gab Sonne, Mond und Sternen ihren Platz am Himmelszelt? Ich denke, dieser Gott, der uns begegnet, ist in Christus und der für uns Neues geschaffen hat, damit wir auf ihn schauen. Das wollen wir jetzt einfach tun in der Anbetungszeit und ich bitte, soweit es uns möglich ist, dazu aufzustehen.
Der Schöpfer Gott, der heißt Friede, Fürst, der Herr Erbe. Dreieinigkeit, der Herr Erbe, gerechter Sohn, der Herr Erbe, der Herr, mein Fels, der Herr Erbe.
Nimm zu in meinem Leben, Jesus, mein Herz will ich dir geben. Du sollst wachsen und ich muss kleiner werden. Jesus, nimm du in mir zu, damit er die Mitte ist in uns. Das heißt, manchmal auch ein Stückchen sterben, manchmal sich verändern, loszulassen, Neues zu erleben, einfach mit Christus.
Sterben, loszulassen, was mich hält. Vieles muss noch anders werden, bis es passt in Gottes Welt. Manche Träume muss ich lassen, Wünsche bleiben unerfüllt. Mir bleibt nichts als zu vertrauen, du meine Sehnsucht stillst. Jesus, nimm zu in meinem Leben. Jesus, mein Herz will ich dir geben. Du sollst wachsen und ich muss kleiner werden. Jesus, nimm du in mir zu. Das, was sie mir fehlt, das wertvoll ist in deinen Augen, gilt in dieser Welt nicht viel. Doch ich gehe auf dieser Reise mit dir, Jesus, bis ans Ziel. Jesus, nimm zu in meinem Leben. Jesus, mein Herz will ich dir geben. Und ich muss kleiner werden. Jesus, nimm du in mir zu. Jesus, nimm zu in meinem Leben. Jesus, mein Herz will ich dir geben. Du sollst wachsen und ich muss kleiner werden. Jesus, nimm du in mir zu. Jesus, nimm zu in meinem Leben. Und ich muss kleiner werden. Jesus, nimm du in mir zu.
Auf dich. Ich
richte mein Herz aus auf den, der meine Schritte lenkt, dem ewigen Gott. Richte mein Herz aus auf den, der mir Leben schenkt. Richte mein Herz aus auf ihn. Ich richte mein Herz aus auf den, der meine Schritte lenkt. Den ewigen Gott.
Von dir allein kommt meine Kraft, denn ohne dich kann ich nichts tun. Und das, was ich hab, gehört dir, Herr, mir. Dein gehört nur noch dir, dem Herrn und dem Retter der Welt. Dem Herrn und dem Retter.
Den Blick aus auf den, der die Zukunft kennt. Richte den Blick aus auf den. Ich richte den Blick aus auf den, der mich sein Eigen nennt und folge dir nach. Richte den Blick aus auf den, der die Zukunft kennt. Richte den Blick aus auf den. Aus auf den, der mich sein Eigen nennt und folge dir nach.
Von dir allein kommt meine Kraft, denn ohne dich kann ich nicht tun. Und das, was ich hab, gehört nicht mehr mir.
Nein, gehört nur noch dir, dem Herrn und dem Retter der Welt. Gehört dem und dem Retter der Welt.
Von dir allein kommt meine Kraft, denn ohne dich kann ich nichts tun. Und das, was ich hab, gehört nicht mehr mir.
Nein, gehört nur noch dir, dem Herrn und dem Retter der Welt. Gehört dem Herrn und dem Retter der Welt.
Und Herr, was uns zum Christen macht, das bist du selbst, Herr. Da, wo du das Zentrum bist, da, wo du die Mitte bist, wo du in der Begegnung dabei bist und der Dreh- und Angelpunkt bist. Herr, danke, dass du da bist und dass du uns das zugesagt hast.
Thank you.
Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Was haben wir die letzten anderthalb Stunden gemacht? Wir haben miteinander gesungen, wir haben gelacht, wir waren fröhlich, wir haben gebetet, wir haben gehört. Aber was ist das alles? Und was bringt es uns, wenn wir nicht auf Christus blicken? Ich lade Sie ein, das zu tun, immer wieder neu in der kommenden Woche in ihrem Leben, das, was sie tun, mit dem Blick auf Christus, mit Christus und durch Christus. Wenn wir das an diesem Sonntag verstanden haben und wenn uns das so ein bisschen näher bringt, dann ja, hat sich diese anderthalb Stunde des Hörens, dieses gemeinsames Miteinander Gottesdienst feiern, schon gelohnt. Für diejenigen, die gerne darüber reden möchten, im kleinen Kreis lade ich ein, nachher hier in unserer Ecke, Mitarbeiter werden dort sein und stehen zur Verfügung. Manchmal muss man einen Neuanfang machen, auch vielleicht durch Vergebung. Und da hilft es einfach, wenn andere einem zur Seite stehen. Ich lade euch aber auch alle ein, draußen im Foyer auch das Gespräch über das Gehörte zu suchen. Tauscht euch aus, nehmt es mit in eure Hauskreise hinein, weil ich glaube, mit dem Thema wären wir eigentlich nie fertig. Jo, damit das alles gelingen kann, müssen wir unbedingt unter dem Segen Gottes stehen. Wir müssen es mit Christus machen. Christus muss in unserer Nähe sein. Und dazu lade ich euch ein, ich stelle euch unter den Segen für die für den Sonntag, für die kommende Woche, für euer Leben und bitte euch dazu aufzustehen. Und im 4. Mose, da steht der priesterliche Segen, den ich euch zusprechen möchte. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und so wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag und der Familie, die den Elia Joshua begleitet, einen ganz besonderen schönen.